Der Begriff Innovation wird heutzutage inflationär gebraucht. Es gibt wohl kaum einen Manager oder ein Unternehmen, das sich nicht mit diesem Attribut schmückt. Doch wie wird man innovativ? Woher erhält man die Ideen, um das Business voranzubringen?
Herzlich willkommen bei Tech Talk, Voice of Digital. So heißt der Podcast von Computerwoche, CIO Magazin und CSO Online. Heute geht's um
Innovation. Zum Thema Innovation habe ich einen Experten eingeladen. Mein heutiger Gast ist Christoph Brabant. Er ist Head of Digital Ideation and Scouting bei BX Digital Lab, dem Digitallabor von Böhringer Ingelheim. Unter anderem ist er dabei verantwortlich für die Suche nach neuen Technologien, Produkten und Dienstleistungen. Diese können aus internen Geschäftsbereichen, aber auch externen Quellen stammen. Ein weiterer Fokus von ihm ist die Entwicklung und Umsetzung von Strategien, die digitale Technologien zur Förderung von Innovationen innerhalb des Unternehmens nutzen. Hallo Herr Brabant, schön, dass Sie heute Zeit für uns haben.
Hallo Herr Brammer, danke, dass ich da sein darf.
Ja, gerne doch. Herr Brabant, weltweit auf der Suche nach Innovationen, Technologien, Produkten und Services, das klingt ein bisschen wie Indiana Jones im 21. Jahrhundert. Wie sieht denn die Realität aus? Ist es wirklich so spannend und können Sie uns vielleicht ein paar Beispiele geben, wie Ihre Arbeit aussieht?
Ja, absolut. Es ist absolut spannend. Es ist die ständige Suche nach den verlorenen Schätzen, beziehungsweise den unentdeckten Schätzen. Verloren sind sie noch nicht. Wir sind mit meinem Team die ganze Zeit innerhalb des Unternehmens unterwegs, um neue Ideen, neue potenzielle digitale Produkte entwickeln oder Potenziale entdecken zu können, um dann Produkte entwickeln zu können. Man lernt dabei ständig neue Leute kennen, man lernt dabei ständig neue Ecken des Unternehmens kennen und hangelt sich durch wie Indiana Jones, um bei dem Bild zu bleiben. Und auf der anderen Seite ist man eben, Sie haben es im Intro erwähnt, unterwegs in externen Netzwerken, um am Puls der Zeit zu bleiben, zu schauen, was passiert in der akademischen Forschung, was passiert in Startup-Netzwerken und was ist relevant für uns und müssen wir ins Unternehmen reinbringen. Sie hat nach Beispielen gefragt, um bei einem internen Beispiel anzufangen, wo wir ein Produkt für unsere Forschung gebaut haben, wo es dann darum geht, neue Targets für zukünftige Medikationen zu entwickeln. Da bewegen wir uns dann auch im Bereich AI und Large Language Models, um so die Highlights, die Stichworte, die gerade jeder im Kopf hat, direkt zu benutzen. Auf der anderen Seite, ganz aktuell arbeiten wir mit einem Startup zusammen, um in unsere klinischen Studien mehr Diversität zu bekommen, um andere Patientengruppen, Patientenpopulationen zu haben, damit unsere Arzneimittel am Ende auch viel sicherer sind und den Patienten auch helfen.
Das hat jetzt alles immer einen Bezug natürlich zu Böhringer Ingelheim. Wie eng müssen denn die Lösungen mit dem Pharmakonzern verbunden sein? Gibt es da Schwerpunkte oder eine Richtung oder einfach Touchpoints, die da sein müssen?
BRX wurde vor 7 Jahren gegründet, um die digitale Transformation von Böhringer Ingelheim voranzutreiben, das Schnellboot im Konzern zu sein dabei zu helfen, auch mal die Richtung zu ändern. Unsere Lösungen werden alle dafür gebaut oder ins Unternehmen reingebracht, um in den Konzern überzugehen. Das heißt, sie müssen sich natürlich sehr stark an der Strategie des Unternehmens orientieren. Wir versuchen mit BRX uns am oberen Ende der Strategie, am äußersten Ende der Strategie zu bewegen, also um die Strategie auch zu beeinflussen und mal Themen reinzubringen, die zukünftig dann irgendwann in der Strategie landen werden. Aber nochmal, wir haben immer das Ziel, dass unsere Produkte in den Konzern kommen und dort übernommen werden. Deswegen bewegen wir uns immer in dem Rahmen.
Und wie wichtig ist dabei die wirtschaftliche Seite? Muss das immer Profit bringen oder darf experimentiert werden?
Also wir dürfen ganz viel experimentieren. Dafür sind wir da. Das ist unsere Aufgabe. Wir haben hier unser Budget, wir haben unsere Ressourcen zur Verfügung, um mal Dinge auszuprobieren, um früh, schnell zu scheitern mit den Sachen. Aber natürlich ist von Anfang an eine der wichtigsten Fragen, warum machen wir das dann? Warum sollten wir das überhaupt tun? Das kann auf der einen Seite Umsatzzahlen sein, das kann auf der anderen Seite aber auch so ein sehr hypothetisches Potenzial einer neuen Medikation sein. Da sprechen wir über einen Zeitraum von 10, 15, 20 Jahren, bis es überhaupt irgendwann mal real werden kann. Und es kann aber auf der anderen Seite auch sein, unsere Produkte, die demnächst auf den Markt kommen, von Anfang an anders zu platzieren, Patienten ganz anders zu unterstützen, wenn die Medikamente auf dem Markt sind und uns somit entsprechend als Unternehmen auf dem Markt anders zu positionieren.
Also nicht bloß die ja, die Komponente Profit, sondern eben auch das Standing, wie man im Markt auftritt und auch bei den Kunden und bei den Patienten sozusagen, das sind wahrscheinlich Sekundärkunden sozusagen.
Genau, im Endeffekt geht es uns darum, Leben zu verbessern für unsere Patienten. Und das machen wir auf der einen Seite natürlich mit unserem Kerngeschäft, indem wir neue innovative Produkte entwickeln, Medikamente entwickeln. Auf der anderen Seite aber immer schauen, in welchem Rahmen bewegt sich der Patient? Wie kommt er zu einer Diagnose? Wie kommt er vielleicht sogar früher zur Diagnose, damit manche Symptome, die er dann später entwickelt, gar nicht erst so schlimm werden und wir nochmal viel besser helfen können? Wie können wir Patientinnen dabei unterstützen, ihre Krankheit besser zu durchleben? Da spielen natürlich digitale Komponenten immer eine ganz, ganz, ganz wichtige Rolle.
Haben Sie da vielleicht ein Beispiel? Das klingt alles ganz toll, aber natürlich auch ein bisschen abstrakt. Kannst du da vielleicht ein Beispiel für uns?
Wir hatten uns in Barcelona schon mal kennengelernt und hatten uns darüber unterhalten. Wir haben gerade in Spanien ein Beispiel, wo wir Herzinsuffizienzpatienten dabei unterstützen, die in die Klinik gekommen sind mit einem Herz-Kreislauf-Stillstand. Diese Patienten haben, nachdem sie das Krankenhaus verlassen, ein sehr, sehr erhöhtes Risiko für 90 Tage, wieder einen Herz-Kreislauf-Stillstand zu haben. Sie müssen dann in der Zeit entsprechend gemonitort werden. Und das passiert bisher so, dass Ärzte dann in unregelmäßigen Abständen anrufen und fragen, wie geht's dir denn? Und wir haben eben in Zusammenarbeit mit einem Krankenhaus auf der einen Seite die Patienten-App entwickelt, mit der Patienten dann ihre Vitalwerte und was eben notwendig ist, messen können, eintragen können und auf der anderen Seite aber auch im Krankenhaus das Interface für den Arzt, wo er diese Werte sehen kann und dann seine Interpretation reinbringen kann, in welche Richtung sich der Patient entwickelt, um ihn dann eben frühzeitig zurück ins Krankenhaus zu bringen, bevor es zu dem eigentlichen Herz-Kreislauf-Stillstand kommen kann.
Sie arbeiten ja auch viel mit Startups zusammen. Ist das dann so eine Art Venture Capitalism oder ist das ja eine Partnerschaft?
Wir bewegen uns im reinen Partnerschaftsumfeld. Böhringer Ingelheim hat einen eigenen Venture Fund, auch einen eigenen digitalen Venture Fund, der investiert. Die haben aber ihre eigenen Strategien, die sind auch unabhängig von uns. Wir unterhalten uns miteinander und wenn es auf der einen Seite mal ein interessantes Unternehmen gibt, dann schiebt man sich die Unterlagen hin und her, wobei wir immer abgeschottet sind und keine Details kriegen vom Venture Fund und umgekehrt, das ist eben auch egal so notwendig. Aber unser Ziel sind reine Partnerschaften, Co-Development mit Startups, mit frühen Foundern, um Lösungen schnell ins Unternehmen reinzubringen.
Okay. Wie funktioniert dann die Übergabe? Sie entwickeln eine Lösung, einen Service, eine App etc. Dann ist die fertig und wie schaffen Sie es denn, dass das dann praktisch in den Dampfer, sag ich jetzt mal, übergebracht wird und dort zum Laufen gebracht wird?
Genau. Wir holen das aus dem Dampfer immer von vornherein direkt einen Kapitän mit dazu, den sogenannten Product Owner. Also wir haben im Konzern sehr viel Expertise, medizinische Expertise und so weiter, die wir jetzt im Digitallabor nicht unbedingt haben. Wir haben andere Skills hier, wir haben unsere Entwickler da und wir haben Data Scientists und so weiter. Aber wir holen uns diese Expertise mit dem Product Owner in unser Produkt rein, sodass er sie von Anfang an mit dabei sind und das Produkt entsprechend dann mit einer Vision auch voranleben lassen. Wir entwickeln das Produkt dann hier 10 Monate ungefähr, wenn alles gut läuft, zu einem funktionsfähigen und getesteten Prototypen und fangen sehr, sehr schnell früh dann auch an, uns mit unserer IT zu unterhalten und mit den anderen Business-Funktionen, die eben notwendig sind, um frühzeitig ein Team aufzubauen, onzuboarden, um das Thema dann zu übergeben. Es gehen auch Leute von uns begrenzten Zeitraum oder auch längerfristig mit dem Produkt mit, damit es eben weiterleben kann. Wir müssen frühzeitig natürlich auch in Budgetprozesse gehen und sonstige Geschichten. Also sobald wir aus unserem Freiraum rauskommen, haben wir dann eben die normalen Konzernprozesse und die stoßen wir so früh wie möglich an, sobald wir ein gewisses Sicherheitslevel erreicht haben.
In welchem Stadium erfolgt dann die Bewertung, ob das Ganze tauglich ist? Ist das dann der POC oder ist das schon früher?
Es ist ein konstanter Prozess des Messens. Wir haben für uns selbst einen Prozess definiert, wo wir in nach einem Monat, nach 3 Monaten und nach 6 Monaten reinschauen und die Produkte bewerten. Wir haben unseren Kriterienkatalog. Es gibt gewisse Hypothesen, die getestet werden und dann gucken wir nach dem Zeitraum rein und schauen, ob das Produkt entsprechend hält, was es versprochen hat und entscheiden dann, ob es weitergeht oder ob es nicht weitergeht. Das Ganze wird komplett im Lab entschieden, also alle im Lab schauen auf die Produkte drauf und entscheiden zusammen, ob es sinnvoll ist, dass das Produkt weiterläuft oder nicht. Und somit haben wir von Anfang an schon früh das Risiko rausgenommen, beziehungsweise minimieren das Risiko, dass es später scheitert.
Ja, Sie hatten ja vorher schon gesagt, wir haben uns auf dem Mobile World Congress in Barcelona getroffen schon mal. Es gibt auch sicher noch andere Plätze, wo Sie auf der Suche nach interessanten Startups, Partnern etc. sind. Können Sie da ein paar nennen, wo man sich da so herumtreibt, sage ich mal ganz?
Ja, also es gibt, der Mobile World Congress ist in Europa wahrscheinlich einer der größeren Messen. Wir haben, Sie haben es ja auch gesehen, da waren 2 Hallen voll mit Startups, wo eins neben dem anderen stand. Das ist schon sehr ausgiebig, aber es gibt so die anderen großen, die man natürlich alle kennt, wie Slush oder die in Lissabon. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Aber also das sind so die Standardmessen, die man hat. Deutschland bietet inzwischen auch sehr viel. Also wir waren dieses Jahr auch auf der Health Tech in München unterwegs. Eine super schöne, auch ein bisschen kleinere Veranstaltung, wo man aber sehr interessante Partner kennenlernt. Wir bewegen uns aber auch in den Netzwerken wie Weconomy, ein Event, ein Gründungsevent, was deutschlandweit organisiert wird, wo man mit anderen interessanten Partnern in Austausch kommt. Und ansonsten gibt es halt sehr, sehr viele Netzwerke aus Universitäten raus, in denen man aktiv oder passiv Mitglied ist.
Okay. Das Thema Fachkräftemangel treibt ja, besonders hier in Deutschland, so ziemlich jeden um. Ich weiß nicht, wie weit Böhringer Ingelheim oder BX davon direkt betroffen ist. Aber ist das auch eine Möglichkeit, wie man da quasi an interessanten Spezialisten rankommt? Passiert das, dass sie da auch Leute übernehmen und auf sich aufmerksam machen?
Also, dass wir jetzt aus einem Startup jemanden übernommen haben, ist bisher noch nicht passiert, zumindest nicht im Digitalbereich. Wie ich gesagt habe, wir haben auch einen Venture Fund, der in andere Unternehmen investiert und da gab es durchaus auch schon Käufe, die dann zu Böhringer Mitarbeitern geworden sind. Wir benutzen BRX natürlich auch als Mittel, um zu zeigen, was Böhringer Ingelheim noch zu bieten hat und wir nicht nur in Anführungszeichen Medikamente entwickeln, sondern auch andere Aspekte betrachten. Und das hilft natürlich dabei, nochmal ganz andere Mitarbeitergruppen auf uns aufmerksam zu machen. In BRX muss ich sagen, dass wir sehr verwöhnt sind, weil wir echt viel Glück hatten, sehr gute Talente zu finden, ins Unternehmen reinzubringen. Wir haben in Healthcare und Pharma, glaube ich, auch einen großen Vorteil, dass wir immer mit einem Purpose kommen. Es ist sehr wichtig,
für
viele Leute, dass wir einfach direkt den Zugang zum Patienten, alles, was wir tun, hat mittelbar, unmittelbar Auswirkungen auf den Patienten, auf die Gesundheit. Das hilft dabei, wirklich gute Leute zu bekommen.
Genau. Ich weiß nicht, inwieweit bei Ihnen auch die Entscheidung gibt, buy or build, wenn Sie eine interessante Idee haben, ob Sie es selber machen oder ob Sie sie entwickeln lassen oder vielleicht ein Unternehmen, ein Startup sehen, das das schon hat und dort die Lösung übernehmen. Wie ist das bei Ihnen?
Genau, also die klassische Bio-Build-Entscheidung ist, glaube ich, eher was man in der Core-IT sieht. Was wir durchaus natürlich haben, ist, dass wir, wenn wir ein neues Problem identifiziert haben, das wir angehen wollen, eine Marktrecherche machen, gucken, ob es draußen schon Startups gibt oder andere Partner, die was Entsprechendes entwickelt haben, sodass wir gar nicht unsere eigenen Ressourcen angreifen. Ja,
dass ich doppelt machen muss, genau.
Genau. Das heißt, ob wir es bauen oder jemand anders bauen, diese Frage stellt sich in dem Sinne nicht, sondern wenn bauen, dann machen wir es auch selber, dafür haben wir gute Leute. Aber wenn es dran geht, dass wir jetzt sowieso schon einen Partner draußen identifiziert haben, der es macht, dann bewegen wir uns genau in dem Rahmen, den wir auch in Barcelona besprochen haben, dass man eben versucht, mit den Startups in Austausch zu kommen, zu schauen, wie passt die Lösung hier rein, passt es 1:1, muss man es vielleicht nochmal ein bisschen zusammen weiterentwickeln und so weiter.
Schön. Sie hatten ja gesagt, BX gibt es seit 7 Jahren. Nun gibt es mittlerweile sehr viele Unternehmen, die sich auch ein Innovationsnetzwerk oder auch ein Institution anschaffen wollen. Wie beginnt man damit? Was für Tipps haben Sie, dass man da loslegt, um Erfolge zu erzielen, möglichst schnell natürlich?
Also vielleicht noch eine kleine Anekdote vorneweg. 7 Jahre gibt es uns zum Glück, weil als wir gegründet wurden, war die Zielsetzung, nach 5 Jahren braucht es uns nicht mehr. Das haben wir zum Glück geschafft, uns in der Zeit auch weiterzuentwickeln, also gar nicht stehen zu bleiben und zu sagen, jetzt haben wir ein gewisses Ziel erreicht und jetzt lösen wir uns auf, sondern man findet immer ständig neue Ziele. Also diese Frage, wie fängt man an, ist genauso wichtig wie die Frage, wie bleibe ich denn eigentlich überhaupt wichtig fürs Unternehmen und relevant fürs Unternehmen. Aber für den Anfang, das Allerwichtigste ist Buy-in-Support von ganz oben. Und das hatten wir zum Glück von Anfang an. Unser Gründer war der damalige CIO, heute CFO von Böhringer. Und er hat von Anfang an die Wichtigkeit gesehen und uns unterstützt. Und dementsprechend konnten wir Themen auch ganz anders platzieren im Unternehmen. Das kann ich jedem nur mitgeben, das nicht von klein auf unten zu probieren, sondern von Anfang an von oben sich den Support zu holen. Sich eine gewisse Unabhängigkeit zu sichern, dass man nicht in den Kernunternehmensprozessen aktiv sein muss, sondern Dinge anders machen kann. Man braucht entsprechende Leute, die auch hinterfragen und bestehende Prozesse sich angucken und sagen, das können wir auch anders machen. Ein Wille, was zu verändern, ist, glaube ich, das Wichtigste.
Okay, das ist wichtig. Und wahrscheinlich, dass man sich auch eine gewisse Geduld einholt, dass man sagt, das muss jetzt nicht irgendwie in 2 Jahren muss das Ganze abheben, sondern dass das Verständnis da ist, dass man Zeit braucht dazu, dass sich das entwickeln muss erst.
Absolut. Also eine Geduld, auf der anderen Seite eine Offenheit zu scheitern. Also auch das war in frühen Slides, die ich mal gesehen habe, die es zu uns gab, dass ganz klar war, dass sehr viele der Dinge, die wir anfangen werden, scheitern werden. Das ist die Natur der Dinge. Das muss so sein. Dafür sind die paar, die dann eben hinten raus erfolgreich sind, die verändern auch wirklich was. Also das ist halt auch wichtig, das ist eine Kulturveränderung, für die man offen sein muss.
Gut, nun, Böhringer Ingelheim ist jetzt nicht gerade ein kleines Unternehmen, aber es gibt ja kleine Firmen, die jetzt auch sagen, wir müssen innovativ werden, wir brauchen ein Netzwerk, wir müssen irgendwas da aufstellen. Eignet sich so ein Netzwerk auch für kleine Unternehmen oder würden Sie da eher raten, dass man sich einem Partner andockt oder was ist Ihr Tipp in der Richtung?
Die Netzwerke funktionieren immer, indem ich mich an ein bestehendes Netzwerk andocke. Von dem her kann ich jedem nur empfehlen, sich für diese Netzwerke zu öffnen und zu schauen, was ist möglich in dem Rahmen, den ich habe. Bei BRX haben wir die Möglichkeit, wir sind 90 Leute an 2 Standorten in Ingelheim und Shanghai. Da haben wir natürlich ganz andere Möglichkeiten, uns an Netzwerke anzubinden, als wenn das jetzt vielleicht 1 oder 2 Leute machen. Und trotzdem sollte man diese 1 oder 2 Leute nehmen, um dann eben im Rahmen dessen, was man hat, ein Netzwerk aufzubauen und offen zu sein für die Lösung. Das bringt dann, glaube ich, nichts zu sagen, dann machen wir es lieber gar nicht.
Okay, wunderbar. Das ist ein gutes Schlusswort, sage ich mal. Vielen Dank für Ihre Teilnahme heute. Mein heutiger Gast war Christoph Brabant, Head of Digital Ideation und Scouting bei BX Digital Lab, dem Digitallabor von Böhringer Ingelheim. Mein Name ist Manfred Bremmer, ich bin Redakteur bei der Computerwoche.
Und wenn Sie jetzt noch Fragen haben, dann schreiben Sie uns eine E-Mail an podcast@idg.de. Ihnen hat die Episode gefallen? Dann hören Sie auch in unsere anderen Tech Talks rein. Uns gibt's überall da, wo es Podcasts gibt.